Forum Gegenstandpunkt hier auf Radio X. Und wir wollen heute uns ja nicht wie in der Vorsendung mit Geschmacksfragen auseinandersetzen. Nein, heute soll es wie in dieser Sendung üblich um eher politische und ökonomische Fragen gehen. Und wir wollen an den Anfang unserer Sendung eine Ankündigung stellen. Die Ankündigung einer Veranstaltung. Heute hier im Studio mit mir zusammen, Migge. Ich will mal schauen. Jawohl, da.
Ja, ich bin da.
Hallo. Und zwar die Ankündigung der Veranstaltung. Die Veranstaltung heißt Die Rettung von Opel. Ein Lehrstück in Sachen Krisenkonkurrenz in der globalisierten Weltwirtschaft. Es ist eine Veranstaltung von dem Gegenstandpunkt Verlag und sie wird stattfinden am Mittwoch, diesem Mittwoch, dem 6.5. um 19 Uhr in Frankfurt im Gewerkschaftshaus. Das Gewerkschaftshaus, wer es nicht weiß, hier in Frankfurt ist in der Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Eingang über den Hof, dort ist der Nebeneingang, Eintritt ist natürlich frei. Es geht in dieser Sendung in dieser Veranstaltung, in diesem Vortrag mit Diskussion darum im großen Saal, dass wir uns auseinandersetzen wollen mit dem, was alle Zeitungen und Rundfunkanstalten derzeit in den Vordergrund stellen, nämlich die Frage, wie geht es weiter mit Opel? Und wir wollen ein paar abweichende Meinungen dazu begründen. Und zwar, während alle sich Sorgen darum machen, jawohl, wird unser Opel-Bauer Opel, dieses urdeutsche Traditionsunternehmen, das schon so lange dem GM-Konzern gehört, nun mit in dessen Strudel der Pleite gerissen. Da wollen wir uns einmal die Frage stellen, erstens, was ist eigentlich los, wenn eine Krise dazu führt, dass die sogenannte Realwirtschaft, das Autobauen und sonstige produktive Tätigkeiten einfach eingestellt werden. Was ist das für eine Wirtschaft, in der zu viel Reichtum dazu führt, dass das Produzieren eingestellt, die Leute entlassen werden, wo alle sich Sorgen machen, wie geht es überhaupt weiter? Wir wollen uns darüber unterhalten, was heißt es, wenn Nationen so aufgestellt sind, dass sie sagen, ihre Schlüsselindustrien hängen davon ab, wie derzeit die Geschäfte, zum Beispiel in der Automobilindustrie laufen, wie die Geschäfte laufen in den Banken. Wir wollen fragen, was heißt es, wenn es heutzutage als Basis des nationalen Wachstums internationalisiertes Kapital gibt? Wenn dann nationale Politiker auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen Opel retten und zwar als deutsches Unternehmen gegen die Amerikaner, kein deutsches Geld darf nach Amerika fließen. Wenn darüber diskutiert wird, Italiener sollen in Deutschland ein Unternehmen übernehmen, das kommt nicht in Frage, oder soll es vielleicht ein kanadisches Unternehmen wie Magna sein. Wir wollen dort nicht Tipps geben, welches ist das beste Unternehmen für die Opel-Arbeiter, sondern wir wollen analysieren, was es eigentlich heißt, internationalisiertes Kapital, nationale Standortpolitik, Treffen auf deutsche Arbeitervertretung und dann gibt es ein Durcheinander von Interesse an Profit, an nationalen Wachstum und an Arbeitsplätzen. Und so viel kann schon angekündigt werden. Es kommt auf jeden Fall nicht heraus, dass die Arbeiter irgendeinem Konzept die Daumen drücken sollten, dass sie auf ihren Traditionsbetrieb Opel nichts kommen lassen sollen, sondern es wird herauskommen, dass einige kritische Argumente fällig sind zu dem, was die sogenannte Rettung von Opel ist und was national wie international dazu diskutiert wird. Also, wie gesagt, die Veranstaltung des Gegenstandpunkt Verlags findet statt am Mittwoch, dem 6.5. um 19 Uhr in Frankfurt im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner Straße 69, Eintritt frei im großen Saal, Eingang ist über den Hof. Wir haben heute vor, nicht das Thema Opel in den Vordergrund zu stellen, sondern einen anderen Fall. Es gibt auch hier in der Gegend jede Menge Produktionsstandorte, die mit den Firmen Conti und Schaeffler zu tun haben. Und das, was sich um Fusionen, um Übernahmen, um Spekulationen mit solchen Firmen und ihren Zusammenschlüssen rankt, um den Umgang, den Gewerkschaften mit diesem Thema pflegen. Um dies zu beleuchten, haben wir uns heute unsere Stunde vorgenommen. Wir wollen einmal schauen, weil es so exemplarisch ist, weil es so gut passt zu dem, was Gewerkschaften, Unternehmer, Politik jeweils an solchen Fällen wie Zusammenschlüssen in der Krise, Spekulationen auf Aktienübernahme, weil es dazu so gut passt, wollen wir uns den Fall Schaeffler vornehmen. Er ist nicht der einzige. Vieles von dem, was wir hier sagen, wird auch passen auf Porsche und VW, auf manche andere Firma. Also heute der Fall Schaeffler, Schaeffler-Conti und der gewerkschaftliche Einsatz dazu. Also steigen wir ein. Migge.
Wir wollen heute nicht so sehr die einzelnen finanzkapitalistischen Manöver und sonstigen Geschichten, die auf dem Finanzmarkt laufen, beleuchten. Das soll nur der Hintergrund sein dafür, wie sich die Gewerkschaft zu solchen Veranstaltungen stellt. Gewerkschaften, weiß ja jeder, sind die Vertreter der Arbeitnehmer, die in diesen Betrieben arbeiten. Und die haben eine, naja, ich würde mal vorsichtig am Anfang sagen, eine sehr schädliche Haltung dazu eingenommen, wenn, wie das Familienunternehmen Schaeffler, sich zum Beispiel daran macht, mit einer feindlichen Übernahme und unter Zuhilfenahme trickreicher Aktienoptionen und Milliardenkrediten von Großbanken eine Aktiengesellschaft wie Conti, Continental, sich einverleiben und erobern will. Also Schaeffler, sei nochmal erwähnt, ist ein Zulieferer der Automobilindustrie, bisher oder bislang bekannt als ein Familienunternehmen. Und die haben glatt vorgehabt und arbeiten auch noch dran, eine Riesenaktiengesellschaft wie Continental zu übernehmen. Spekuliert wird dabei von der Eigentümerin, der berühmten Maria Schaeffler, und ihren finanzkapitalistischen Helfern natürlich auf künftige Erträge, die diese Sache, also die Übernahme, alle mal lohnend machen. Also spekuliert wird auf eine erfolgreiche Zukunft des vergrößerten Unternehmens dank gesteigerter Marktmacht und Synergieeffekten, natürlich auch auf den steigenden Aktienwert des eroberten Unternehmens. Den Banken, die die Kredite zur Verfügung stellen und die Übernahme begleiten, denen winken natürlich satte Zinseinkünfte. Und, so wie man vernommen hat, mit Verbriefungen der vergebenen Kredite wollten sie auch gleich wieder verfügbares Bankvermögen schaffen. Also alles in allem eine der Übernahmenschlachten und finanzkapitalistischen Manöver, die zur Konkurrenz der feindlichen Brüder im Kapitalistenlager dazugehören. die Betriebsbelegschaften, also die Arbeiter in deren Firmen Schaeffler und Conti, sind bei all dem natürlich ganz selbstverständlich als Manövriermasse eingeplant. Denn, warum? Sie sind der hauptsächliche Kostenfaktor, an dem sich die besagten Synergieeffekte erzielen lassen. Zur Erläuterung. Also es ist ja ganz klar, die Arbeitsplätze werden rentabler durchorganisiert werden. Da wird manche doppelte Arbeit entfallen und es werden eine Menge Arbeitskräfte überflüssig gemacht. Das sorgt für Kosteneinsparungen, das verspricht gesteigerte Gewinnmargen und beflügelt darüber dann auch finanzkapitalistische Erwartungen. Das ist eigentlich auch niemandem ein Geheimnis, selbst den Gewerkschaften nicht. Naja, und dann kommt eine der Unfälle des Kapitalismus dazwischen. Angesichts der um sich greifenden Krise gerät die Übernahme von Schaeffler, von Conti durch Schaeffler dann doch ein bisschen anders als geplant. Nämlich die Geschäfte der Automobilindustrie und in der Folge auch das der Zulieferer laufen schlecht. Die Aktie von Conti bricht ein. Und damit schmelzen dann die Sicherheiten dahin, die Schaeffler den Banken für ihre Kredite gestellt hat. Auf der anderen Seite, den Banken gelingt es nicht mehr, die vergebenen Kredite zu verbriefen, weil der Kapitalmarkt zusammengebrochen ist. Die Übernahme wächst sich also zu einer Verlustgeschichte aus. Milliardenschwere Schuldenverhältnisse zwischen Schaeffler und den Banken werden prekär.
Naja.
Entschuldigung, soweit erstmal die Grundlage von dem, was dann die IG Metall auf den Plan ruft.
Ja, und was die IG Metall so spannend findet, das ist schon bezeichnend für das, wie Gewerkschaften in der Bundesrepublik agieren, worum sie sich eigentlich kümmern. Sei es nun hier in unserem Fall bei Schaeffler und Conti oder anderswo Opel, Porsche und so. Ich nehme einfach mal eine gemeinsame Erklärung der Gewerkschaften und Betriebsräte von Conti und Schaeffler, die die IG Metall online gestellt hat, und zitiere einmal, was eine Gewerkschaft zu solch einer Fusion, die die Schaeffler AG, so einer Übernahme mit Krediten, was die Gewerkschaft eigentlich als Vertreter der Arbeitnehmer dazu zu sagen hat. Und da liest man dann, so die Gewerkschaft: Es ist nicht akzeptabel, dass die Schulden der Schaeffler KG, die sich aus der Finanzierung des Aktienkaufs ergeben, auf die Continental AG übertragen werden. Die hieraus neu entstandene Schuldenlast haben ausschließlich Manager und Eigentümer zu verantworten. Deswegen wehren wir uns gegen alle Versuche, den Schuldendienst der Banken auf die Beschäftigten abzuwälzen. Soweit das Zitat der Gewerkschaften. Ja, das finde ich schon sehr interessant. Wann fällt Gewerkschaften eigentlich ein, dass die Zeche vor allen Dingen die Beschäftigten zahlen müssen? Sie beschäftigen sich mit den Kreditverhältnissen der Übernahme der Schaeffler KG zu Conti. Was gehen die Beschäftigten eigentlich die Kreditverhältnisse der Betriebe an, in denen sie arbeiten? Mal genau gefragt, seit wann zahlen eigentlich die Beschäftigten, die Belegschaften, die Bankschulden ihrer Unternehmer? Oder, damit deutlich wird, was gemeint ist, andersherum: Wenn schon, dann ist es doch so, die Beschäftigten stehen mit ihrer Arbeit doch immer für die Gewinnrechnungen ihres Unternehmens ein. Und zwar egal, wie hoch oder wie niedrig die Gewinnrechnung, der Schuldenstand und so weiter ist. Es ist doch so, alle Überschüsse der Firma müssen die Beschäftigten erarbeiten. Sie sind immer in dieselbe Rechnung eingebunden, egal ob nun Gewinnabführungen oder Schulden zu bezahlen sind, nämlich dieselbe Gewinnrechnung ist es, in der die Beschäftigten jeweils als Kostenfaktor verbucht sind. Sie kosten viel, zu viel, und sie müssen viel bringen für das Unternehmen. Und wegen mehr oder weniger Kredit wird, ja, ein riesiger Aufwand getrieben, aber wofür eigentlich? Ja, aus ihnen als Kostenfaktor mehr herauszuholen, aus ihrer Arbeit für die Unternehmer mehr lohnenden Gewinn zu machen. Man muss sich einfach einmal fragen, ist es eigentlich vernünftig, wenn Belegschaften sich statt für die eigenen Interessen einen Kopf zu machen, statt sich darum zu kümmern, warum und wie geht es uns eigentlich, wie werden wir eigentlich hier im Kapitalismus verplant, was wird mit uns gemacht? Ist es da vernünftig, wenn die Belegschaften sich auf was anderes konzentrieren, nämlich sich darum kümmern, wie viel von dem erwirtschafteten Ertrag des Unternehmens am Ende in die Taschen der Aktionäre oder der, in diesem Fall Schaeffler, Unternehmerfamilie fließt und wie viel von den Banken in Form von Zins und Tilgung eingestrichen wird. Es kann doch den Belegschaften all eines wirklich gleichgültig sein, nämlich ob sie unter dem Diktat der Schuldenlast oder unter dem Diktat der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der Firma in Anspruch genommen werden. In keinem Fall, in wirklich keinem Fall, liegt doch irgendeine der Berechnungen in ihrer Hand oder in ihrem Interesse vor allen Dingen.
Tja, die Gewerkschaft sieht das natürlich anders. Man kann auch sagen, die IG Metall weiß es besser. Zumindest agiert sie so. Sie mischt sich nämlich in die geschäftlichen Alternativen ein, die ansonsten Management, Eigentümer und Kreditgeber mit und gegeneinander ausmachen. Also die stellt sich ja allen Ernstes auf den Standpunkt und zerbricht auf den Standpunkt dieser Interessen und zerbricht sich im Namen der Beteiligten, der Beschäftigten, den Kopf der Arbeitgeber und plädiert dann auf der Ebene von deren Alternativen für gute und für geschlechte Geschäftspolitik. Also da aus dem Online-Bericht, den du schon erwähnt hast, Andreas, noch einmal ein Zitat für unsere Zuhörer. Da heißt es dann zum Beispiel: Vorrangig für die Beschäftigten ist ein ausgewogenes Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital, so dass sie nicht unter der Schuldenlast zusammenbrechen. Also nochmal im Einzelnen. Vorrangig für die Beschäftigten. Also was ist eigentlich deren Interesse? Worunter leiden die eigentlich? Naja, und dann kommt als Antwort ein ausgewogenes Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital. Also was hat die Firma schon aus ihren Beschäftigten alles herausgewirtschaftet? Was nimmt sie an zusätzlichen Mitteln von der Bank in Anspruch, um ein weiterhin ein gesteigertes, rentables Unternehmen auf die Beine zu stellen? Und die Gewerkschaft macht sich die Sorge, dass sie, also die Beschäftigten, nicht unter der Schuldenlast zusammenbrechen. Also in einem Wort mal gesagt oder in einem Satz zusammengefasst, die Gewerkschaft stellt sich hin und im Namen der Arbeiter, der Beschäftigten, sagen sie, die Schulden von Schaeffler, das sind unsere Schulden. Und sie dürfen nicht zu groß geraten, damit wir sie tragen können. Also die IG Metall nimmt da kein Blatt vor den Mund und erklärt die Probleme der Eigentümerfamilie, der das Wachstum ihres Firmenimperiums nicht schnell genug gehen konnte, ganz und gar zu den Iren und stellt sich hinter die Schäfflers, die die Belegschaft seit Jahr und Tag für einen Gewinn antreten lassen, der definitiv nur der ihre ist und nicht der Gewinn der Beschäftigten. Also für die Gewerkschaft ist es ganz offenbar selbstverständlich, sich in Fragen von Schuldenmanagement und Firmenübernahmen im Streit zwischen Eigentümern und Banken zu engagieren. Und sie hat dafür einen Grund. Ihre Leute sind von allem, was der Arbeitgeber im Interesse seines Profits treibt, betroffen, bedroht, beschädigt. Die Gewerkschaft aber stellt sich nicht gegen dieses Interesse und seine Konsequenzen, sie stellt es in Rechnung. Ausgerechnet wegen dieser negativen Betroffenheit ihrer Leute will sie glatt alles mitverantworten und mitentscheiden. Und deswegen tut sie so, als könnte sie bessere und schlechtere Wege der Profitmacherei und der Ausbeutung der Arbeitskraft unterscheiden, die Guten befördern, die Schlechten den Kapitalisten aber ausreden. Und das möchte ich hier an der Stelle auch mal erläutern. Das Zauberwort für diesen verrückten Standpunkt heißt Arbeitsplatz. Das Wort, das versteht ja jeder. Also im Arbeitsplatz, in diesem Wort, ist die Not der auf Lohnerwerb Angewiesenen zusammengeschlossen mit dem Interesse der Kapitaleigner an der Benutzung, an der rentablen Benutzung der Arbeit. Und um es mal als ein Bild auszudrücken, die Formel Arbeitsplatz funktioniert als die Drehtür, durch die man mit den Sorgen der Arbeitskräfte reingeht und, wie gesehen, mit den Sorgen der Kapitalisten wieder rauskommt. Also zu allem, was Unternehmer in ihrem Interesse treiben, auch zu ihren finanzkapitalistischen Kunststückchen, trägt die IG Metall deshalb gute Ratschläge bei. Und für alles das verlangt sie Anteilnahme und Engagement von denen, die sie vertritt. Also gerade weil in den Konkurrenzstrategien des Kapitals über das Schicksal der Proleten entschieden wird, haben die Proleten, haben die Beschäftigten die eine oder andere Alternative dieser Strategie besser zu finden und sich für sie stark zu machen.
Also unbekannt ist das nicht. Vielleicht ist unsere Sicht etwas neu für den einen oder anderen. Es ist eben so, Gewerkschaftsvertreter, gerade Betriebsräte, sie begreifen sich als Co-Manager, als diejenigen, die den Betrieb mitführen im Namen der Arbeitnehmer. Und einerseits kann man sich klar machen, es ist so etwas von lächerlich, wenn diese selbsternannten Co-Manager sich hinstellen und dann in Sorge ums Betriebswohl, in das sie sich hineingedacht haben, betriebswirtschaftliche Weisheiten von sich geben. Also im Fall Schaeffler zum Beispiel ein ausgewogenes Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital. Oder im Fall Opel eine verlässliche Eigentümerstruktur, engagierte Aktionäre, all so etwas. Tja, sind da die Unternehmer noch nie selber drauf gekommen? Wenn man den Schaeffler-Fall nimmt, also Fremd- und Eigenkapital, da machen sich die Gewerkschafter dann Gedanken drüber. Ja, wer hätte denn eigentlich schon überhaupt als Betriebswirtschaftler jemals eine Schieflage zwischen den beiden empfohlen? Und umgekehrt, man braucht sie eigentlich gar nicht fragen. Das könnten sie nämlich auch nicht beantworten. Wie ist es denn? Wie viel sind gute Schulden? Könnte man das vielleicht in einer Ziffer haben? Nein. Wie viel ist nützliches Fremdkapital? Ja, und wo beginnt eigentlich die Bedienung dieses Fremdkapitals auf Kosten der Arbeitnehmer zu gehen? Nicht immer schon? Wo beginnt die Überschuldung, könnte man sie fragen. Und man könnte sie auch fragen, aber es ist eben lächerlich. Hat Frau Schäffler Überschuldung herbeiführen wollen? Und dann brauchte sie dagegen den Sachverstand der IG Metall, die sie davor bewahrt. Gut, das ist die lächerliche Seite, die bei diesen Vorschlägen der Betriebsräte, ob sie nun Franz bei Opel, Hück bei Porsche oder sonst wie heißen, das ist das Lächerliche dieser Vorschläge. Auf der anderen Seite, auf die Qualität dieser Vorschläge, kommt es gar nicht so sehr an. Das Schlimme an ihnen ist, es ist eine Festlegung auf eine Ebene des Denkens. Es ist eine Festlegung der Interessen der Beschäftigten, die hier durch ihre Vertreter repräsentiert werden. Und zwar, worauf werden denn die Interessen und das Denken festgelegt? Naja, auf etwas ganz Seltsames. Nämlich darauf, weil das Scheitern der Expansionsstrategien der Unternehmer, das Auseinanderbrechen des Konzerns, sei es Schaeffler oder Opel, jeweils von den Unternehmen selbstverständlich dafür, naja, zum Anlass genommen würde, um zu sagen, ja, wenn etwas schief geht bei uns, dann entlassen wir die Leute. Wenn also die Erfolge wie Misserfolge, vor allen Dingen die Misserfolge dann eindeutig in der Sicht der Betriebsräte bei den Beschäftigten Schäden hervorrufen, da kommen die Gewerkschaften auf die komische Idee und sagen, wir fordern von den Geschäftsleitungen was? Dass die kapitalistischen Erfolg haben. Die Forderung heißt einfach, habt Erfolg, ihr Unternehmer, weil vom Misserfolg haben wir, die Arbeitnehmer, den Schaden. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht so, als müsste man Unternehmer daran erinnern, dass sie sich mal an den Gewinn erinnern sollten, dass sie überhaupt an den Gewinn denken sollten und an ihren Erfolg. Es ist auch gar nicht so, dass Konkurrenzfähigkeit und so weiter den Unternehmensführern, Vorständen nicht in den Sinn kämen. Aber festgelegt werden die Arbeitnehmer von den Gewerkschaften darauf, dass Konkurrenzfähigkeit, finanzielle Stabilität, Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, die richtige Strategie, um die anderen Unternehmen zu schlagen und dort dann wahrscheinlich bei den Belegschaften die Opfer zu fordern, all das, was da gefordert wird, das wird jetzt nicht einfach als eine schädliche Unternehmensstrategie angesehen, sondern jetzt ist es so, das fordert die Gewerkschaft von den Unternehmern, von den Kapitalisten im Namen der Arbeiter, das sei der Unternehmer dem Arbeiter schuldig, als Bedingung der Möglichkeit, dass es weiterhin Arbeitsplätze gäbe.
Ja, und man muss ja hier gleich noch auf ein mögliches Missverständnis aufmerksam machen oder das gleich ausräumen. Nämlich, dass die Gewerkschaft sich deshalb so vehement einklingt, weil sie dann sagt, na dann werden auch alle Arbeitsplätze erhalten. Also die Gewerkschaft, da wurde ja gerade darauf hingewiesen, die versteht sich als Mitakteur in der Krisenkonkurrenz der kapitalistischen Unternehmen. Und je nachdem, in welchem Unternehmen sie ist, macht sie sich für deren Erfolg stark. Und der Fortgang davon heißt natürlich, dass sie gerade im Interesse der Arbeitsplätze, also dem Erhalt eines Unternehmens, das Arbeitsplätze für seinen Erfolg gestaltet, naja, da wird dann auch der Abbau von Arbeitsplätzen ganz selbstverständlich gerechtfertigt und für notwendig befunden. Damit hat die IG Metall letztendlich auch gar kein Problem. Also gerade jetzt, wo das Unternehmen in unserem Fall der heutigen Sendung, also Schaeffler-Konti, mit der Überschuldung ringt, in die es die riskante Großspekulation der Eigentümer gestürzt hat, ja, da stellt sich die Gewerkschaft locker auf den Standpunkt, dass Zukunftsfähigkeit nicht ohne Umstrukturierung zu haben sein wird. Also die IG Metall stellt sich darauf ein und fordert, ja, was fordert sie? Dabei möchte sie gerne mitreden und die anderen sollen sie dabei mitreden lassen. Auch hierzu nochmal ein Zitat aus den Schaeffler-Nachrichten der IG Metall von Anfang des Jahres. Und da heißt es, für den Fall, dass Umstrukturierungen erwogen werden, müssen diese im Einvernehmen mit den Betriebsräten sowie den Arbeitnehmervertretern im hier Conti-Aufsichtsrat erfolgen. Also da wird nicht gesagt, also falls Sie das erwägen, dann hauen wir auf die Pauke und machen einen Streik oder sowas, sondern das muss im Einvernehmen mit den Betriebsräten erfolgen. Na, deshalb geht das Zitat auch so weiter. Es muss aufhören, dass die Arbeitervertreter zu bloßen Zuschauern verdammt sind, beim Duell der Alpha-Tiere, der Eigentümer und Banken, trotz der Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Naja, das kann ja heiter werden. Jedenfalls einige Tage später war es dann auch, dieses Zitat stammt vom Anfang des Jahres, mit dem bloßen Zuschauen vorbei.
Ja, dann gab es nämlich eine Großdemonstration. Großdemonstration für den Betrieb. Denken wir uns da nochmal rein. Also, die Firma Schaeffler, so ähnlich wie Opel und manch anderer Betrieb, sucht jetzt beim Staat nach um eine Bürgschaft. Es sollen mehrere Milliarden sein, weil das Unternehmen hat jede Menge Schulden aufgenommen, um noch größer zu werden, um noch mehr Gewinn zu machen. Und da ist es auch nicht so, dass Unternehmer, in diesem Fall ist es Schaeffler Junior, irgendwie darauf verzichten würden, ihr eigenes Interesse mal ordentlich vorzutragen. Also der sagt zum Beispiel, wir brauchen die Bürgschaft, warum? Dadurch erhalten wir Tausende von hochqualifizierten Arbeitnehmern einen sicheren Arbeitsplatz in Deutschland. So sagt Schaeffler Junior. Ja, und so reden sie doch alle, die Vorstände. Es wäre ja auch gelacht, wenn Unternehmer es nicht fertigbringen würden, Arbeitsplätze, ihr Mittel, um Gewinn zu machen, einmal so, wie sagt man, beschäftigungsfreundlich auszudrücken. Sie machen einerseits klar, Arbeitsplätze sind nur ihr Mittel. Es gibt, das sind kein Lebensmittel für die Leute, nein, es ist ihr Mittel, um Gewinn zu machen. Sie werden geschaffen, sie werden durchrationalisiert als Mittel des Betriebs und sie werden abgeschafft, wenn sie dafür nicht mehr taugen. Punkt um und aus. Das ist der Punkt. Also, sie machen sich im Grunde genommen alles klar dafür, um zu sagen, hier, keine Illusionen. Unser Mittel als Betrieb sind die Arbeitsplätze. Aber ganz anders. Statt dass die Beschäftigten einmal auf den Gedanken kommen und sich klar machen, dann sind die Arbeitsplätze, die das Kapital schafft, gar nicht unser Mittel, sondern im Gegenteil eher unser Schaden. Stellen Sie sich hin, weil Sie ja das Einzige als Abhängige, als Anhängsel des Kapitals, die Sie sind im Kapitalismus, weil Sie dann sagen, diese Abhängigkeit, ja Mensch, dann hängen wir doch von Schaefflers ab oder von Opel oder sonst wie, dann stellen Sie sich nicht hin und machen sich klar, welcher Gegensatz darin steckt, sondern machen was ganz anderes. Sie sagen volle Unterstützung für das Unternehmen zu. Sie stellen sich hin und rufen, auch wir sind Schaeffler oder auch wir sind Opel. Sie stellen sich hinter die Forderung, der Staat soll den Finanzcoup von Schaeffler decken und die Eigentümerschaft von Schaeffler über das Unternehmen und Conti retten. Dann gibt es Demonstrationen, eine etwas absurde Szene vielleicht sogar, ein wenig erschreckend auch. Arbeiter, aber auch Kleinhändler und Wirte einer fränkischen Kleinstadt fordern Staatsknete für die Milliardäre. Demonstriert wird da. Ordentlich auf die Straße gegangen. Man lässt sich ja nicht alles gefallen. Und wofür? Man demonstriert gegen die Sparsamkeit des Finanzministers und man demonstriert dafür, dass die Milliardärin, die Chefin, noch einige Milliarden bekommt. Die Chefin lässt sich nicht lumpen. Die erscheint höchstpersönlich. Sie will ihrerseits demonstrieren, dass sie, ja, sie ist auch eine Dienerin. Sie dient denen, die ihren Kapitalinteressen dienstbar sind. Sie gibt ihren Leuten die Gelegenheit, dass die ihr zeigen können, wie sehr die Leute hinter der Chefin stehen. Rührend. Von beiden Seiten wird die Ideologie vom Arbeitgeber in Szene gesetzt. Die Süddeutsche, die einen Reporter vor Ort hatte, hat einen schönen Bericht verfasst. Maria Elisabeth Schäffler trat aus dem Haupttor hervor und winkte unter Tränen ihren Mitarbeitern zu. Von den Demonstranten wurde sie mit Jubel empfangen. Die Chefin umarmte daraufhin einen Mitarbeiter des Betriebsschutzes, der bereits seit mehr als 30 Jahren für das Unternehmen arbeitet. Sie sagte, ich bin ergriffen, beeindruckt und dankbar. Das gibt mir Kraft, weiter für das Unternehmen zu kämpfen. Tja, und so schreibt dann die Bild, die Milliardärin avanciert zur Kultfigur, und zwar des Protests. Tja, traurig. Und sie darf dann auch in der Bild-Zeitung erklären, sie, die Chefin, klar, seit mehr als 40 Jahren ist mein Leben aufs Engste mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern verbunden. In einer schwierigen Situation, wenn die Menschen so eindrucksvoll zueinander stehen, kann schon mal eine Träne fließen, sagt die Chefin Schäffler. Dafür muss man sich nicht schämen. Ich will und muss bei dieser Demonstration mitlaufen. Ansonsten könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen, sagt die Chefin.
Ja, es ist ja leider kein Kitschfilm, wo man dann sich auf die Schenkel schlagen kann und über diese aller Tour, alle fallen sich in die Arme und sind ganz friedlich miteinander und weinen miteinander, wo man dann herzlich drüber lachen könnte. Es ist ja auch nicht so, dass die einfach jetzt ihre in aller Bescheidenheit zurücktritt, sondern ist es genau umgekehrt. Die mitdemonstrierende Chefin präsentiert sich nämlich selbstbewusst als die Instanz, von der Wohl und Wehe ihrer Mitarbeiter abhängt. Und die dürfen sich nicht nur glücklich schätzen, sondern die tun es auch noch, dass Frau Schäfflers anspruchsvolle Vermögensbildung ihnen die Chance eines Auskommens bietet. Also es ist schon ein Witz. Und jetzt wirklich ein ernst gemeinter Witz. In ihrer Person wird das kapitalistische Abhängigkeitsverhältnis zur patriarchalischen Vormundschaft für Schutzbefohlene, um die sich die Chefin unermüdlich kümmert. War nochmal ein Zitat aus der Bild-Zeitung. Da heißt es dann, Reichtum hat nichts mit Glücklichsein zu tun. Es ist eine Verpflichtung, und eine Verantwortung. Naja, wofür wohl? Die Verpflichtung und die Verantwortung besteht darin, Ausbeutung als ein heilsames Betriebsregiment und Fürsorge für die Leute zu organisieren. Und so kommt unter dem Strich dann raus das Bild vom Kapitalismus als Zusammenwirkung eines verantwortungsbewussten Dienstherrn und einer ihm persönlich verbundenen Dienstgemeinschaft. Und dafür wird die Frau Schäffler nicht aus dem Dorf gejagt. Das stößt die Angesprochenen nicht ab. Im Gegenteil. Von unten stimmt man das Lob der menschlichen Chefin an. Und das geht ungefähr so. zitiere nochmal aus der Süddeutschen Zeitung. Sie ist von allen geachtet, kümmert sich um die Belegschaft, erkundigt sich nach dem Befinden einzelner Mitarbeiter, lädt Azubis aus ganz Europa ein, versäumt kein Rentnertreffen. Also nicht mal, wenn die Leute nach 40 Jahren schaffen für die Firma ihre Ruhe haben wollen, lässt diese Frau diese Leute in Ruhe und die fühlen sich auch noch gebauchpinselt.
Ja, an den Rentnern kann man es erkennen, aber an allen anderen auch. Zurzeit sind ja Demonstrationen wie wir sind Schaeffler, wir sind Conti, wir sind Opel Inn. Sie finden überall statt. Man muss sich nur einen Moment überlegen. Was ist das eigentlich? Wir sind Opel. Ihnen gehört's nicht. Im Gegenteil, Sie haben dort als Rentner Ihre Gesundheit gelassen, Ihr Leben gelassen und reich sind Sie nicht dabei geworden. Und diejenigen, die noch da drin beschäftigt sind, sie behaupten, wir sind die Firma. Wir sind's. Ja, im Grunde genommen ist es ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, das nicht gut tut. Es ist ein Bekenntnis der Arbeiter und Angestellten zu ihrer unselbstständigen, vollkommen abhängigen Existenz. Unser Wohl und Wehe, so gestehen sie ja ein. Unser Schicksal liegt nicht in unserer Hand, sondern in Unternehmerhand. Und jetzt sagen sie nicht, das ist ein Zustand, den dieses System einrichtet und der ist doch nicht tauglich, der ist doch schädlich. Sondern sie schließen umgekehrt, weil unser Schicksal in Unternehmerhand liegt, dann sind wir dem jeweiligen Unternehmer, dem Anwender unserer Arbeitskraft dankbar und verpflichtet. Die Angestellten demonstrieren für das Eigentum ihrer Chefin, ihrer Aktiengesellschaft manchmal sogar und in diesem Fall beim Schaeffler-Conti-Verbund demonstrieren sie sogar dafür, dass die Chefin im Verbund weiterhin das Sagen hat und nicht die Banken. Sie halten Mahnwachen vor der Bank ab, um zu sagen, die Chefin braucht doch Geld. Es ist also so, als ob die Banken, wenn die das Kommando hätten, grundsätzlich irgendwie anders Profit machen würden. Und das Leben sich ändern würde, wenn, tja, Sie könnten doch daran bemerken, dass Aktiengesellschaften oder Firmen, die von Banken übernommen werden, dass dort die gleichen Demonstrationen stattfinden. Aber nein, es ist so, es ist anders. Wenn man sich einmal reingedacht hat, ich bin doch vom Arbeitsplatz abhängig, wenn man sich durch diese Drehtür, wie wir vorhin gesagt haben, mit den eigenen Wünschen und Nöten und so weiter belastet, hineinbegeben hat in das Unternehmen und jetzt mit der Sicht des Unternehmers wieder herauskommt, dann kommt man ganz anders ins Denken, dann kommt man mit einmal ja ziemlich radikal und verkehrt wieder raus. Nämlich, wenn Arbeitsplätze durch die Geschäftskalkulationen in Frage gestellt werden, dann gerät die Parteinahme für die Rettung der Arbeitsplätze ja zu einer Parteinahme genau für die Rechnungen, die doch die Arbeitsplätze und das Arbeitsleben immer so unsicher machen.
Ja, und nicht nur das. Also die Verrücktheit, die Absurdität besteht ja darin, dass sich die ohnmächtige Hoffnung auf den Fortbestand der Arbeitsplätze tatsächlich versteigt zu einem persönlichen Treuebekenntnis gegenüber einer Milliardärin, die ihre Leute seit Jahr und Tag arbeiten lässt und rauswirft, gerade so, wie ihr Geschäft es braucht. Also gerade da, wo ihnen der Schaden eigentlich tagtäglich demonstriert wird, sagen sie, ja, dann sind wir von den Entscheidungen dieser Milliardärin, dieser Kapitalistin abhängig und deshalb bekennen wir uns in aller Treue zu ihr. Naja, die IG Metall hält das hält einen solchen Aufmarsch nicht für eine antigewerkschaftliche Aktivität, also die Beschäftigten rennen den Kapitalisten, gegen die sich die Gewerkschaft ja irgendwann mal aufgestellt hat hinterher, sondern die Gewerkschaft organisiert solche Aufmärsche mit. Sie sammelt Unterschriften für eine Petition an Frau Merkel und, wie schon erwähnt, sie tritt im Verein mit den Schäfflers als Bittsteller beim Staat auf. Sie erweist sich als prima Organisator für eine Mahnwache bei den Banken. Naja, ob die Regierung und die Banken die Wünsche der Gewerkschaften erfüllen, das steht noch nicht fest. Aber einen Erfolg hat die Gewerkschaft auf jeden Fall zu verbuchen.
Ja, und dieser Erfolg, für den rühmt sich die Gewerkschaft ja auch. Nämlich, es sei ganz toll, die Frau Schäffler, bisher eine ausgewiesene Gewerkschaftsfresserin, die dafür gesorgt hat, dass die Gewerkschaften in den Schäfflerbetrieben kein Bein auf den Boden gekriegt haben. Also die dafür gesorgt hat, dass Gewerkschaften und jegliche Gegenmacht gegen ihren Umgang mit der Belegschaft schon im Keim erstickt wird. Diese Frau Schäffler, in ihrer Not entdeckt sie jetzt die Gewerkschaft und wendet sich an die, weil die Gewerkschaft hat doch auch Einfluss auf die Politik und wenn man mit der Gewerkschaft gemeinsam auftritt, vielleicht, so die Kalkulation der Schäfflers, vielleicht kriegt man dann leichter die Bürgschaften. Also die Gewerkschaft als geeigneter Helfer beim Versuch dafür, dass das Kommando dieser Unternehmerfamilie über das Unternehmen durch staatliche Finanzhilfe gerettet wird. Also die IG Metall in diesem Fall, andere Gewerkschaften da nicht besser, die werden ins Boot geholt, ins Schäfflerboot. Und, tja, es wird sogar etwas angeboten und man muss überlegen, was dieses Angebot bedeutet. Die Schäffler KG bietet an, für die politische Rückendeckung der Gewerkschaften gibt es eine neue Transparenz. Bisher waren die Unternehmensbilanzen streng geheim, jetzt darf die Gewerkschaft mal reingucken. Früher gab es Mitbestimmung, eben nur in ganz engen Rahmen. Jetzt soll es Mitbestimmung so geben wie in einer Aktiengesellschaft. Ja, und es wird sogar in Aussicht gestellt, später, wenn es dem Unternehmen leicht falle, dann könne man ja eventuell sogar über eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter reden. Naja, und die IG Metall, die Gewerkschaften in Deutschland, klar. In diesen Handel treten sie ganz hervorragend ein und kaum ist unterschrieben, dass sie Mitbestimmung bekommen, dass die Patriarchin ihnen Mitbestimmung gewährt, Beteiligung und Transparenz, treten sie dann als in Form des Gewerkschaftsvorsitzenden Huber mit der Chefin vor die Öffentlichkeit und sagt, wir, und meint damit, wir die Gewerkschaft und die Chefin. Da heißt es dann, wir, die IG Metall, haben ein fundamentales Interesse daran, dass die Schäfflers als entscheidende Ankerinvestoren bei Continental tätig bleiben. Oder noch ein schöneres Wir. Wir sind gegen eine Zerschlagung der Schäffler-Conti-Gruppe. Wir sind beide, und damit ist gemeint Frau Schäffler und der Gewerkschaftschef Huber, der festen Überzeugung, dass Bund und Länder sich bei Schäfflers engagieren sollten. Naja, so ist es eben. Der Chef der Metallgewerkschaft nimmt sich höchstpersönlich dem Antrag der Schäfflers an und damit nimmt er diesem Antrag Bürgschaften den Ruch. Ja, das sei doch eben das Interesse dieses Betriebes, der Eigner. Sie wollen reich werden und das ist eben das private Kapitalisteninteresse. Nein, jetzt ist deren Interesse an der Rettung ihres Vermögens etwas ganz anderes. Es ist jetzt auch das Interesse von all den 66.000 Lohnabhängigen, jetzt, wo die Gewerkschaft mitmanagen darf. Und als solches ist es mit einmal würdig, von der Regierung in den Rang einer nationalen Standortfrage erhoben zu werden. So ist es eben, die Gewerkschaft, in diesem Fall Huber von der IG Metall, präsentiert sich als das, was sie ist und was sie wirklich entscheidend findet. Sie will eine nationale Kraft sein und sie verwandelt alle Arbeiterinteressen in das, was übrig bleibt, dass das eben zum Zuge kommt, nationale Kraft zu sein. Und den staatstragenden Parteien, tja, denen verspricht sie das Vertrauen der Metaller, wenn sie sich denn einsetzen, so ähnlich wie bei Opel, ja. Wenn ihr euch für Opel, für unseren Betrieb einsetzt, dann vertrauen wir euch. Wir, die Gewerkschaft, und wir sorgen auch für das Vertrauen der Mitarbeiter, was eigentlich sehr schädlich ist.
Die Gewerkschaft hat sich also dazu durchgearbeitet und man kann ja jetzt sagen, einen Kampf bestanden, nämlich endlich in der Mitverantwortung zu sein, einen kapitalistischen Betrieb und seine finanzkapitalistischen Manöver, der hier in dem Fall Übernahme von Conti, gegen alle Fairnisse der Konkurrenz mitzuretten. Also Sie sehen sich jetzt in der Verantwortung für den Betriebserfolg und der verpflichtet die Gewerkschaft. Also Huber, den wir gerade zitiert haben, er betreibt in diesem speziellen Fall, aber auch darüber hinaus, deutsche Industriepolitik. Er anerkennt, dass eine langfristige, tragfähige Zukunft kapitalistischer Unternehmungen ebenso wie die kurzfristig benötigte Staatshilfe für den frisch geschmiedeten Großkonzern nur zu gewinnen ist, wenn das Unternehmen, das sich übernommen hat, eine kräftige Sanierung in Angriff nimmt. Das ist nämlich die Wahrheit dann von Verantwortung. Und dem Huber ist es natürlich völlig klar, dass das Arbeitsplätze kostet. Und er stellt jetzt die Belegschaft darauf ein, was auf sie zukommt. Conti kündigt harte Einschnitte an. Wir reduzieren unsere Belegschaft. Naja, der Frau Schäffler handelt der Huber dabei das Verbrechen, hätte ich ja schon mal gesagt, das Versprechen ab, auf betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu verzichten zu wollen. Ich frage mich immer an der Stelle, was heißt das eigentlich, auf betriebsbestimmte bedingte Kündigungen zu verzichten, wenn dann unter dem Strich doch ein paar tausend Leute nach Hause gehen müssen. Naja, offenbar hat ein Herr Huber nichts dagegen, dass in diesem Versprechen, nämlich auf betriebsbedingte Kündigungen werden verzichtet, zugleich angekündigt wird, dass man die Belegschaft auf jede andere mögliche Art und Weise verringern wird. Und jetzt eben unter Absprache und mit Absegnung von Gewerkschaft und Betriebsrat. Das mag der Dame, also der Frau Schäffler, der alten Gewerkschaftsfresserin, hart ankommen. Für die Gewerkschaft ist es das, was die Chefin unentwegt für sich reklamiert. Das haben wir ja schon erwähnt, nämlich Verpflichtung und Verantwortung. Und aus lauter Verantwortung will der Chef namens Huber dann auch im Mai anstehende Tariferhöhungen verschieben. Ein Zitat dazu. Wir lieben das nicht, aber wenn es erforderlich sein sollte, werden wir das im Extremfall tun. Naja, also der Huber sagt, also eigentlich müssten wir streiken. Eigentlich brauchen die Leute Geld. Aber wenn es im Dienst des Konkurrenzerfolgs der Firma erforderlich sein sollte, werden wir auf Tariferhöhungen verzichten. Also so geht der Vertreter der Arbeitnehmer mit deren Interesse an einem Aus ausreichenden Lohn oder an einem verbesserten Lohn um. Neben Lohnverlust steht massenhafte Kurzarbeit. Durch massenhafte Kurzarbeit steht also auch, von ihm angekündigt, ein tariflicher Lohnaufschub an. Und das ist es wohl, was den Gewerkschaften wichtiger ist als der Lohn. Nämlich, dass die Eigentums- und Fremdkapitalverhältnisse dieser Firma wieder in Ordnung kommen. Die Frau Schäffler, also die Milliardärs-Tussi aus dem Frankenland, hat, wenn auch nur der Not gehorchen, begriffen, wozu eine Gewerkschaft heutzutage bereit und nützlich ist. Die IG Metall zögert nicht, sich zu dieser Leistung ihrer Mitbestimmung zu bekennen. Nämlich durch Mitbestimmen erhebt sie das Privatinteresse der Kapitalisten am Erfolg ihrer Geschäfte zum ersten und zum wichtigsten Interesse der von ihnen abhängigen und ausgenutzten Arbeitskräfte und damit zum nationalen Gesamtinteresse. Jedenfalls so, wie der Unternehmer und seine Belegschaftsvertretung es sehen. Naja, ob sich die Regierung davon beeindrucken lässt, das steht noch nicht fest. Ein Arbeitsminister Scholz sieht das jedenfalls noch nicht ganz ein und empfindet die Koalition von Kapital und Gewerkschaft gar als unangenehmen Druck und sagt, man kann nicht im Nerzmantel um Staatshilfe rufen. Ja, man kann aber doch, wie man sieht. Und an der Seite der IG Metall sowieso. Dafür hängt sich dann unsere elegante Milliardärin auch noch einen roten Schal um und lässt sich vom Gewerkschaftschef an den Arm fassen. Dadurch gewinnen beide an Statur. Die eine als Retterin ihres kapitalistischen Lebenswerks, der andere als verantwortlicher Vertreter der nationalen Arbeitskraft. Und das gehört ja beides, wie man sieht, zusammen.